Jan-Wilhelm Witte.
Hallo Jan.
Kirsten Mulach.
Hallo Kirsten.
Medienapostel. Der vertikale Podcast. Mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach.
Herzlich willkommen zu den Medienaposteln. Ein fröhliches Hallo in die Runde. Hallo Jan.
Hallo Kirsten.
Bevor es losgeht, nochmal unsere Bitte und unseren Hinweis. Abonniert gerne unseren Kanal, hinterlasst ein Abo, liked, subscribed, teilt unsere Beiträge. Wir freuen uns über jeden, der uns und unseren kleinen Kanal unterstützt. Vielen lieben Dank.
Und lasst gerne auch einen Kommentar da.
Absolut, das interessiert uns und ich freue mich auch immer über einen Austausch. Also vielen herzlichen Dank. Papst Franziskus hat diese Woche ja mal wieder für Aufruhr gesorgt. Sprich, der Mann geht ja gerade wieder durch alle Medien. Er hat bei einem Treffen mit Jugendlichen in Singapur, wo Jugendliche, Gläubige anderer Religionen anwesend waren, verlauten lassen, dass alle Religionen ein Weg zu Gott seien. Das hat natürlich für gerade im nordamerikanischen Bereich für eine Menge Aufruhr gesorgt. Also, weil wie kann er das sagen? Wie siehst du das, seine Aussage?
Ja, also der Heilige Vater sorgt für Furore. Also erst einmal ist es gut, auf diese Art und Weise durchaus ein bisschen in den Medien zu sein und Menschen zum Nachdenken zu bringen. Das ist das eine. Also insofern finde ich das ganz gut, dass Papst Franziskus da, ein bisschen salopp gesagt, etwas vom Stapel lässt und uns damit ja einen Knochen hinwirft, an dem wir uns abnagen können.
Ja, dann nagen wir doch mal.
Genau, das tun wir ja in diesem Podcast jetzt auch. Also, ja, der Heilige Vater hat wohl gesagt, ich versuche das sinngemäß wiederzugeben, dass also in anderen Religionen, Glaubensrichtungen, Religionsgemeinschaften halt auch Wahrheit im Glauben vorhanden ist, anzutreffen ist.
Ich unterbreche noch mal ganz kurz. Ja. Ich kann dir genau das Zitat, was er gesagt hat, noch mal eben an die Hand geben.
Dann wirf das doch mal ein.
Er hat also gesagt, alle Religionen sind ein Weg, um zu Gott zu gelangen. Sie sind wie verschiedene Sprachen, um dorthin zu gelangen. Aber Gott ist Gott für alle.
Also dem kann ich durchaus was abgewinnen. Ob es jetzt sich um alle Religionen, also pauschal alle, handelt, das wage ich ein bisschen in Frage zu stellen, einfach nur vorsichtshalber. Denn ich glaube schon, dass es auch Religionen gibt oder geben kann, die dem Menschen nicht unbedingt sehr zuträglich sind.
Aber das hat er ja nicht gesagt. Entschuldige, dass ich unterbreche. Er hat ja nicht gesagt, alle Religionen sind gleich, sondern er hat ja gesagt, alle Religionen sind ein Weg zu Gott.
Genau, und in dem sind sie halt alle gleich.
Richtig.
So, und das,
so habe ich das verstanden.
Und das kann schon problematisch sein. Mhm. Also natürlich sind nicht alle Religionen gleich.
Und haben auch nicht unbedingt das gleiche Gewicht. Das hat er nicht gesagt.
Nein, gesagt hat er, wie gesagt, dass alle Religionen quasi den Weg zu Gott weisen, beschreiten, gehen, wie auch immer. Grundsätzlich kann ich da durchaus etwas mit anfangen. Denn es ist schon so, dass Religionen aufrichtig sich daran abarbeiten, zu Gott zu gelangen, zu Gott zu streben, in der jeweiligen Art, in der ihr das möglich ist.
Aber wie sieht das der katholische Glaube? Also was kann er denn genau damit gemeint haben? Und warum ist das für dich kompatibel mit der katholischen Religion, mit dem katholischen Glauben?
Weil wir für uns nicht in Anspruch nehmen, sag ich mal, die reinste Form der Wahrheit zu vertreten. Also ich versuche das immer ein bisschen damit deutlich zu machen, dass wir in konzentrischen Kreisen quasi denken müssen. Also wenn ich jetzt sage, Gott ist die Wahrheit.
Ganz kurz, ich unterbreche nochmal. Also du bist der Auffassung, die katholische Kirche nimmt für sich nicht in Anspruch, die alleinige Wahrheit, den alleinigen ja Anspruch auf die Nähe Gottes zu haben, als der alleinige, ausschließliche Weg zu Gott.
Wir beanspruchen als katholische Kirche, den richtigen Weg dorthin zu gehen. Allerdings ist es bei uns auch quasi eingepreist, darin Fehler machen zu können und nicht vollständig die totale Korrektheit für uns in Anspruch nehmen zu können. Hm. Ich komme noch einmal auf das, was ich vorhin gesagt habe, zurück, dass wir in konzentrischen Kreisen denken und im Mittelpunkt dieser konzentrischen Kreise, ich sage jetzt mal als ganz tief schwarzen, großen Punkt der reinen Wahrheit, die Offenbarung Gottes haben, also wie Gott ist, was er für uns will, Gott selbst, wenn man so will. Mhm. Das ist im Mittelpunkt. Und um diesen schwarzen Punkt der vollständigen Wahrheit Gottes ordnen sich halt die anderen Religionsgemeinschaften in einem schwächer werdenden Schwarz, wenn man so will, also in ganz dunklen Grautönen bis hin zu einem Hellgrau, vielleicht dann auch ins Weiß übergehende, quasi ab. So ähnlich kann man sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen. Und
als der katholische Glaube ist auf diesen konzentrischen Kreisen jetzt diesem schwarzen Punkt sehr nah, oder wie muss ich das verstehen?
Genau, wir sind im Grunde genommen ein ganz dunkles Anthrazitgrau. Mhm. So kann man das verstehen, aber halt eben nicht schwarz. So, und dann gibt es halt eben weitere Abstufungen um dieses Zentrum dieses schwarzen Punktes, also dessen, was Gott tatsächlich ist. Da herum gibt es dann Abstufungen, die dann die anderen christlichen Konfessionen, andere Religionsgemeinschaften halt bilden. Wir nehmen für uns nicht in Anspruch, die vollständige Wahrheit darstellen zu können als katholische Kirche. Wir nehmen für uns in Anspruch, da ganz nah heranzukommen.
Wenn Franziskus jetzt aber davon spricht, Gott ist Gott für alle, hat er denn dann ein ähnliches Gottesverständnis wie im Hinduismus oder also Brahman im Hinduismus oder ein Verständnis des Nichts im Buddhismus? Also was für ein Gottesverständnis hat Franziskus, Papst Franziskus, wenn er davon spricht, Gott ist Gott für alle?
Erst einmal glaube ich, dass der Heilige Vater ein Gottesverständnis davon hat, dass es Gott gibt und er die Schöpfung ins Dasein gesetzt hat. Und insofern, dass wir also Bestandteil der Schöpfung sind, ist Gott halt eben der Gott der Schöpfung, also auch für uns alle. Und dann gibt es halt die Religiosität, also den praktizierten Glauben in den verschiedenen, ja, ich sag mal, Darbietungsformen.
Ich kann diesem Verständnis, ich kann auch diese Aussage von Franziskus, muss ich einräumen, einiges abgewinnen, weil es mich auch so ein bisschen beruhigt, dahingehend, dass auch Menschen in das Reich Gottes eintauchen können, die eben aus anderen Religionen stammen oder die, ich sag jetzt mal, im Busch lebende Naturreligionen, die sonst ausgegrenzt wären, die vielleicht ihr ganzes Leben nie in Berührung mit Jesus Christus gekommen sind. Und ich finde an dem, was der Papst gesagt hat, eigentlich einen ganz schönen Gedanken daran zu sagen, auch die tauchen ein in das Königreich Gottes.
Genau, ich finde diesen Gedanken, den der Heilige Vater da geäußert hat, ausgesprochen, ja, ich möchte sagen, liebevoll. Hm. Und eben nicht besserwisserisch oder von oben herab, sondern es ist in dieser Aussage ja die Erkenntnis im Grunde genommen, dass andere Personen, andere Menschen in anderen Kulturen, zu anderen Zeiten, an anderen Orten ebenfalls zur Erkenntnis Gottes gelangen können. Du hast die Menschen im Busch angesprochen, wenn ich das mal so aufnehmen darf.
Indigene Völker.
Genau, indigene Völker, das können die Aborigines in Australien sein oder in Südamerika ein Stamm, der im Urwald lebt. Warum soll denn der nicht in der Lage sein, aufgrund von entwickelter Religiosität halt eben auch zur Erkenntnis zu gelangen.
Das zur Erkenntnis Gottes.
Ja, genau. Also, ja klar, darum geht's ja. Mhm. Also das, ich glaube, das muss ich zugestehen. Denn, ich sag's noch einmal, Gott hat die Schöpfung ins Dasein gesetzt, damit also auch den Menschen möglich gemacht. Der Mensch ist ausgestattet, wie er ist. Also, er kann Informationen aufnehmen, sie reflektieren und überlegen. Er kann staunen über die Natur und entwickelt aufgrund dessen im Grunde genommen die Frage, woher kommt das alles? Und dann sind wir ganz schnell bei der Frage nach Gott. Mhm. Und dazu brauche ich nicht, ich sag mal, eine jüdisch geprägte Religion, also den Glauben an den einen Gott. Für uns kommt das aus dem Judentum. Und ich brauche nicht die christlich geprägte Religion, also den Verweis auf Jesus von Nazareth, der Christus ist, und den verschiedenen Konfessionen, die sich im Christentum dann halt eben auch gebildet haben. Sondern ich gestehe zu, das klingt ein bisschen gönnerhaft, aber ich stelle eher fest, als dass ich zugestehe, dass andere Personen in anderen Kulturkreisen, an anderen Orten, zu anderen Zeiten halt eben auch zur Erkenntnis kommen können.
Nun haben wir aber noch ein Problem, das wir umschiffen müssen. dass wir in unserem christlichen Glauben natürlich eine Aussage von Jesus Christus haben, die da sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Da ist ja schon ein Anspruch abgeleitet, dass doch unsere Religion, also das Christentum, die einzig wahre Religion ist, wenn man zu Gott gehen will.
Und in diesem elitären Anspruch ist auch eine große Gefahr der Arroganz. Mhm. Ich wäre da sehr, sehr vorsichtig. Also ich tue mich schwer damit, diese Arroganz an den Tag zu legen. Also ich bin so auch nicht. Also so, ich kann mich mit dieser Haltung, die da gerade du in einigen Worten skizziert hast, überhaupt nicht anschließen, dieser Gruppen, die es dann halt eben im Christentum auch gibt.
Aber was könnte Jesus damit gemeint haben? Also wie ist das kompatibel mit der Aussage von Papst Franziskus, dass alle Religionen zu Gott führen?
Wenn wir jetzt diesen Satz nehmen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater außer durch mich, ein Satz, den Jesus gesagt hat, dann kann ich dem eine ganze Menge abgewinnen, weil ich mich mit der Person Jesus von Nazareth, also dem Jesus zu seinen Lebzeiten, und mit der Person Jesus Christus, also ich sag mal dem nachösterlichen Jesus, dem Auferstandenen, auseinandersetze. Ich als religiöse Person Jan Witte. Und ich beschäftige mich damit. Ich nehme Informationen auf, wenn ich zum Beispiel die Heilige Schrift lese. Oder ich spreche mit anderen, höre deren Sichtweise. Und das weitet meinen eigenen Horizont. Ich bleibe immer dran an Jesus. Das ist mein Wunsch, das möchte ich gerne. Und insofern ist also das Beschäftigen mit Jesus der Weg. Und darin steckt Wahrheit. Und darin steckt auch Leben. Also insofern kann ich mit diesem Satz eine ganze Menge für mich ganz persönlich anfangen. Ich finde, das ist ein ganz großartig wichtiger Satz. Gleichzeitig sage ich auch, zwischen Jesu Tod, nehmen wir mal einfach, um rechnen zu können, das Jahr 33, und dem ersten schriftlichen Zeugnis über Jesus von Nazareth, das ist der erste Korintherbrief aus dem Jahr 58, das ist genau datierbar, liegen 25 Jahre. 25 Jahre, in denen im Grunde genommen Geschichten gesammelt wurden, wie ein Zettelkasten, die dann Paulus von Tarsus angefangen hat, in Briefe zu schreiben. Später sind aus der Schule des Paulus zum Beispiel Evangelien entstanden, wie das Markus-Evangelium und so weiter. Also dazwischen liegen Jahre und Jahrzehnte zwischen dem Ableben Jesu, seinem Tod und seiner Auferstehung und der ersten Verschriftlichung dessen, was wir von ihm wissen. Das kann nicht vollständig korrekt sein und das kann nicht vollständig hundertprozentig, also tiefschwarz, sag ich mal, um das Beispiel von vorhin aufzunehmen, wiedergeben, wie Gott ist, sondern lediglich möglichst nah dran sein.
Willst du damit sagen, dass Jesus diese Aussage möglicherweise nicht in dieser Form gesagt hat?
Das weiß ich nicht.
Oh, Pfarrer, bitte, das ist jetzt aber ganz dünnes Eis.
Nein, ich weiß es nicht.
Weil wenn wir danach gehen, was er in Anbetracht der Zeitverschiebung oder der ersten Niederschreibung 58 nach Christus gesagt haben könnte oder was dann nicht, dann können wir die ganze Bibel in manchen Formen in Frage stellen.
Für mich geht es in allererster Linie darum, was ist Wahrheit? Also, wo steckt Wahrheit drin? Ist diese Geschichte, die dort überliefert ist, ist sie wahr im Sinne einer Wahrheit, die ein Journalist als Reportage quasi formuliert, oder welche Wahrheit steckt da drin? Das ist für mich ausschlaggebend. Ich habe vorhin erläutert, wie ich zu diesem Satz Jesu stehe. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich halte diesen Satz für wahr.
Ich halte ihn auch noch aus einem anderen Grund für wahr, weil im Unterschied zu dem, was Franziskus gesagt hat, spricht Jesus in diesem Satz nicht von Gott, sondern er spricht vom Vater. Und niemand kommt zum Vater, denn durch mich ist für mich nochmal eine andere Bedeutung. Er hat nicht gesagt, man kommt nur durch ihn zu Gott, sondern er hat gesagt zum Vater. Das heißt für mich, ich würde das so laienhaft interpretieren, da geht es um eine Beziehung. Das ist ein Beziehungsverhältnis,
genau.
Vater, Sohn. Das heißt, niemand kommt in diese Beziehung zum Vater, denn durch Jesus Christus. Und das ist für mich kein Widerspruch zu einem Gottesverständnis oder einem Gottesbild oder eine Aussage, Gott ist für alle, sondern das ist für mich eine Beziehungsbeschreibung.
So sehe ich das auch. An einer anderen Stelle im Neuen Testament heißt es, dass Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Also ja. es ist eine Beziehungsfrage, in der Tat.
Und so würde ich diesen Satz interpretieren wollen. Also niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sagt mir, niemand kann in diese Verbindung mit Gott, in diese Vater-Verbindung eintauchen, denn durch Jesus Christus. Und insofern ist das für mich ein absoluter Satz, genau wie du gesagt hast, der für mich Wahrheit beinhaltet.
So sieht's aus. Also dieser Satz ist wahr, um das ganz klar zu sagen.
Ja, das ist auch wichtig. Aber der wird ja gerade in Korrelation gesetzt zu der Aussage von Papst Franziskus als möglicher Widerspruch. Und den sehe ich nicht, weil für mich ist dieser Satz, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich, ein Beziehungshinweis und kein allgemeingültiges Merkmal, wie ich zu Gott komme.
So sieht's aus. Also es geht darum, sich mit dieser Person Jesus von Nazareth, Jesus Christus, zu beschäftigen. Hm. Was hat er gesagt? Wie hat er gelebt? Was hat er gefeiert? Wie hat er gefeiert? Mit wem ist er zusammen gewesen? Wen hat er geheilt? Und so weiter und so weiter. Und dann bin ich auf diesem Weg, der Jesus ist. Und ich beschäftige mich mit der Wahrheit, die er gelehrt hat, verkündet hat, die er verkörpert hat im Grunde genommen. Und auf diese Art und Weise komme ich zum Vater, der, wie gesagt, anderes Zitat aus dem neuen Evangelium, eins ist mit Jesus. Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Das ist für mich in einen Zusammenhang zu stellen. Also es ist nicht so, dass Jesus quasi wie ein monolithischer Block die Wahrheit verkörpert, sondern dass wir ihn entdecken können und er sich uns dann quasi in diesem Beschäftigen mit ihm mehr und mehr offenbart.
Ja, und ich durch ihn den Vater kennenlernen kann. Ja. Also er ist für mich ein Fingerzeig auf Gott, auf ein Leben mit Gott, eine Verbindung mit Gott, auf ein Einlassen mit Gott. Und das unterscheidet natürlich schon in anderen Religionen.
Und gleichzeitig ist Jesus von Nazareth, Jesus Christus, auch der Fingerzeig Gottes.
Ja, natürlich.
Wie Gott selbst ist.
Mensch gewordener
also,
Gott.
Jesus verweist auf Gott und Gott verweist auf Jesus. Das ist eine sich gegenseitig bedingende Dynamik, in der viel Geist ist. Und damit haben wir den Heiligen Geist, also das Thema Trinität, auch schon wieder auf einen kleinen Umweg, aber doch direkt eingebaut.
Ja, Gott in unserer christlichen Glauben ist eben Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist die Trinitätslehre.
So, jetzt gibt es allerdings auch Völker, Ethnien, die von diesem Jesus von Nazareth nichts gehört haben.
Richtig.
Auch die haben quasi die Fähigkeit zur Erkenntnis. Sie kommen dahin auf andere Art und Weise. Aber, und das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, auch das muss geachtet werden, finde ich. Alles andere wäre ja auch menschenunfreundlich.
Deshalb kann ich ja der Aussage auch viel abgewinnen, gerade auch als jemand, der zum katholischen Glauben eben über diese anderen Wege und anderen Religionen auch gegangen ist. Ich konnte ihnen sehr viel abgewinnen. Ich habe unglaublich viel daraus gelernt. Und warum auf gut Deutsch Jesus mich irgendwann bei meinem Namen gerufen hat, also warum ich irgendwann auf Jesus Christus gestoßen bin und in der Form dann in dem katholischen Glauben gelandet bin. Ja, das ist einfach so geschehen, das ist mir so widerfahren. Aber das heißt ja nicht, dass Menschen, die in den anderen Religionen verhaftet sind oder in anderen Religionen eine ähnliche Erfüllung für sich finden, wie ich in meinem katholischen Glauben, dass denen der Weg zu Gott verwehrt sein sollte.
Genau. Gleichzeitig sage ich allerdings auch, wenn du wirklich, ich sag mal auch qualitativ hochwertig
zu Gott, komm, es musste ja was kommen.
Zu Gott kommen möchtest, dich mit ihm beschäftigen möchtest, dann bist du bei Jesus von Nazareth, dem Christus, halt auch wirklich richtig gut aufgehoben. Das sage ich allerdings auch, ja, ehrlich gesagt, auch aus eigener Erfahrung.
Ja, es ist schon ein Gütesiegel, aber wie gesagt, ich kann nur sagen, Gott hat mich bei meinem Namen gerufen. Das heißt aber ja nicht, dass jemand, der nicht bei seinem Namen gerufen wurde, nicht den Zugang zu Gott hat.
Oder auf eine andere Art gerufen wurde.
So sieht es aus. Genau so sieht es aus. Nun hast du mehrfach den Begriff der Wahrheit aber auch schon angesprochen. Und da würde mich schon interessieren, Was verstehst du denn unter diesem Begriff der Wahrheit? Also was verbindet dich für in deinem Glauben mit Wahrheit? Was ist für dich die Wahrheit, von der du da sprichst, von der Jesus spricht, die dich da ausmacht?
Ja, das ist eine hochgradig schwierige Frage. Also die Frage stellt Pontius Pilatus ja auch im Prozess gegen Jesus. Was ist Wahrheit? Quod veritas est. Und damit formuliert er im Grunde genommen etwas, woran sich die Menschheit, seitdem sie Religion für sich entdeckt hat, also religiös ist, daran arbeitet sich die Menschheit halt ab. Ne? Was ist die Wahrheit? Was ist Gott, die göttliche Wahrheit, sag ich mal? Also es geht jetzt nicht um eine juristische Wahrheit, die im Rahmen eines zum Beispiel Gerichtsprozesses herausgefunden wird, sondern halt die Wahrheit, die mit Gott in Verbindung steht. Und das ist schon wirklich, salopp gesagt, sauschwer. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es aber auch hochgradig spannend und ich finde auch interessant, sich damit zu beschäftigen und abzuarbeiten und zu wissen durchaus, ja, ich gelange zu meinen Lebzeiten nicht in diese Wahrheit, sondern lediglich an sie heran. So, und
glaubst du denn, dass das eine Wahrheit ist, die überhaupt intellektuell oder über den Verstand erfassbar ist?
Nein, ich glaube, da wird der Intellekt nicht ausreichen.
Sehe
also,
ich auch so.
Also wir können nachdenken, so viel wie wir wollen. Das Denken als solches wird, glaube ich, nicht ausreichen. Das hilft. Wir müssen denken. Aber ich glaube schon auch, dass ein gläubiges Annehmen dazugehört. Ein Vertrauen. Glauben und Vertrauen ist das Gleiche. Auch eine gewisse Gelassenheit. Ja, da wird schon was Wahres und Richtiges drin sein in diesem Glaubensinhalt, wenn ich das jetzt mal ganz allgemein und abstrakt sagen kann, dem ich mich anvertrauen kann, dann ist das etwas, was unbedingt schon auch dazugehört. Ein reines Nachdenken, wie man das zum Beispiel im Studium macht, in einem Seminar macht oder so, das wird sicher nicht ausreichen.
Wenn ich das jetzt so vergleichen sollte mit meinem spirituellen Weg in die katholische Kirche so Revue passieren lasse, würde ich diesen Begriff der Wahrheit für mich eher definieren als eine innere Gewissheit. Also die macht vielleicht logisch keinen Sinn, die macht vom Verstand her keinen Sinn. Die ist auch nicht ein Gefühl, sondern das ist einfach eine ganz tiefe innere Gewissheit, dass das, was ich da für mich als Glauben empfange und wahrnehme, Wahrheit ist. Das ist kein subjektives Gefühl, das ist keine subjektive Interpretation, das ist auch nichts, was über den Verstand zu regeln ist, sondern das ist eine ganz, ganz tiefe innere Gewissheit. Also so würde ich das formulieren wollen.
Also dem kann ich was abgewinnen, ja. Also das ist das Gespür innerlich, ja, da ist etwas. Ja, ich erkenne da etwas. Ich nehme da etwas wahr.
Und in meiner Interpretation ist das eben auch der Heilige Geist, die Führung durch den Heiligen Geist, der mich mit dieser inneren Wahrheit auch erfüllt, dass ich sie erkennen kann, als Erkenntniskraft im Verstand interpretieren kann und annehmen kann.
Wobei ich dazu auch immer noch sage, ja, über diesem Erkennen liegt aber immer noch auch ein gewisser Schleier. Also das
ja, nicht, ja, also das du nicht, durchdringst das nicht in der Gänze und in der Fülle.
Genau, ich sehe nicht klar Gott.
Nein.
Sondern immer irgendwie vernebelt, schemenhaft, verschleiert, sage ich. Ansonsten würden wir ziemlich schnell überschnappen, würde ich sagen.
Ja, da gibt es ein schönes Gedicht von Rumi, der sagt, hinter dem Schleier ist jemand, der für dich da ist. Also auch da in dieser Religion wird gesprochen von dem Schleier.
Ja, also das ist ja ein Bild, das viele aufnehmen. Ja. Schleier oder Nebel, wie auch immer. Also schemenhaft kann der Mensch erkennen, was und wie Gott ist, aber halt eben nicht vollständig. Das kommt erst später, ich sage im Tod.
Was würdest du denn jetzt Menschen entgegen, die ja auch gerade, wenn wir in die Gesellschaft gucken, so eine Tendenz verfolgen, Wahrheit ist etwas, ist meine subjektive Wahrheit. Also das höre ich ja sehr oft in Diskussionen, wo konträre Standpunkte sind. Das ist aber meine Wahrheit. Und damit ist verbunden, du musst meine Wahrheit auch bedingungslos akzeptieren. Dem steht ja jetzt entgegengesetzt unsere Auffassung, dass es eine Wahrheit gibt.
Genau, also die individuelle Wahrheit und die universelle Wahrheit stehen gegeneinander. Ich habe eher das Gefühl, dass diejenigen, die mir ihre individuelle Wahrheit verkaufen wollen, eher doch ihre eigene Wirklichkeit sehen und im Grunde genommen Wirklichkeit und Wahrheit durcheinanderbringen, in einen Topf werfen oder halt eben Wirklichkeit und Wahrheit synonym verwenden. Das ist sprachlich nicht sehr präzise, das ist, ja, ich möchte sogar sagen, unsauber.
Erläutern das mal genauer.
Personen in ihrem eigenen Erfahrungshorizont nehmen Dinge wahr, beobachten, schätzen ein, wie auch immer. Und sagen für sich, das ist so. Und das, was so ist, ist dann halt, wird halt eben dann mit der Wahrheit gleichgesetzt. Dass es da aber auch andere Sichtweisen gibt, andere Denkrichtungen, andere Wahrnehmungen, wird dann ziemlich ausgeklammert. Also das individuelle Erkennen wird schnell zu einem Individualismus, also einer übersteigerten Sichtweise seiner eigenen Wahrnehmung. Und ich finde es wenig demütig, wenn ich das Wort mal benutzen darf, das dann halt auch mit Wahrheit gleichzusetzen. Es ist eher die Wirklichkeit, also das, was auf mich einwirkt. Das, was ich beobachte, was ich lese, was ich spüre, das ist etwas, was auf mich einwirkt und das setze ich dann halt als Wahrheit gleich. Und das finde ich ziemlich problematisch.
Wobei ich da auch einfügen wollen würde, als jemand, der Paul Watzlawick gelebt hat und geliebt hat, wie wirklich ist die Wirklichkeit? Also auch da die Fragestellung, es gibt ja in der Form auch keine allgemeingültige Wirklichkeit. Also deine Sicht auf die Wirklichkeit oder auf eine Situation kann eine andere sein als meine.
Ja klar, aber du hast eingangs gefragt, es gibt Personen, die sich so und so verhalten und darauf habe ich halt geantwortet, Watzlawick hin oder her. Ich schaue auf das Umfeld, das ich habe, sag ich mal, und das versuche ich jetzt dann halt eben zu formulieren.
Ja, ich wollte nur darauf hin, dass also eine Wirklichkeit auch immer subjektiv geprägt ist.
Also ja klar, also das habe ich ja auch im Grunde genommen gesagt. Die Sache ist nur, wenn diese Wirklichkeit halt dann zur Wahrheit gesetzt wird.
Ja, zur allgemeingültigen Wahrheit, das ist das, wenn diese subjektive Wirklichkeit so ein Qualitätsmerkmal von Allgemeingültigkeit bekommt, dann wird es schwierig.
Ja.
Und dann steht sie auch im Widerspruch natürlich zu anderen Wirklichkeiten anderer Menschen.
Ja, und wir sind sehr schnell in einer Sackgasse.
Ja, na klar.
Können nicht mehr argumentieren, sind dickköpfig, starrköpfig im Grunde genommen. Und dann haben wir ein Problem zum Beispiel auch mit diesem Satz, den Papst Franziskus dort gesagt hat.
Aber das meine ich auch, genau darauf will ich hinaus. Also dass in dem Moment, wenn der katholische Glaube sagt, wir haben den allgemeingültigen Anspruch auf die Wahrheit, dann verkörpert man damit natürlich, dass diese Religion die einzig wahre, die einzig richtige und die einzig zielführende Religion ist. Und damit löst man natürlich Konflikte aus, wenn dann andere Religionen für sich das ähnlich in Anspruch nehmen.
So sieht's aus. Und es geht darum, sowohl global als auch lokal mit unterschiedlichen Kulturen, Sichtweisen zurechtzukommen, Leben gestalten zu können. Und dazu hat, glaube ich, der Heilige Vater einen wichtigen Beitrag mit diesem Satz geleistet.
Ich sehe das ähnlich. Also ich nehme das ähnlich wahr, weil ich auch glaube, dass wir das, was wir gesagt haben, viele Wege führen zu Gott. Wer bin ich, dass ich das beurteile, dass nur mein Weg, den ich gehe, der allgemein einzig wahre, richtige ist? Gleichwohl merke ich auch, dass es wichtig ist, dass diese Religionen in einen Austausch miteinander gehen, in einen Dialog miteinander gehen, wo aber die Wertschätzung dessen, dass ich der anderen Religion nicht abspreche, ebenfalls ein Weg zu Gott zu sein.
Wertschätzung der anderen Religionsgemeinschaften ist das eine. Daran gepaart, gekoppelt muss, glaube ich, allerdings auch sein, die Erwartung an die andere Religionsgemeinschaft, diesem Grundgedanken, den wir hier versuchen zu formulieren, also nicht den Absolutheitsanspruch zu haben, halt eben auch für sich zu erkennen. Eine Religionsgemeinschaft, die den Absolutheitsanspruch in sich hat, die Wahrheit zu vertreten, zu verkörpern, ist kaum dialogfähig. Also das ist hochgradig problematisch durchaus. Für die katholische Kirche hat der Papst diesen Standpunkt noch einmal deutlich gemacht. Es ist nicht neu, was der Heilige Vater dort gesagt hat. Mhm. Das vertritt die katholische Kirche seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, das in den 60er Jahren zu Ende gegangen ist. Also das ist keine neue Position.
Aber wie erklärst du dir dann diesen Aufschrei gerade im nordamerikanischen Raum?
Also Nordamerika zu verstehen ist im Moment ziemlich schwierig, glaube ich. Ich bin da kein großer Experte, nehme allerdings wahr. Also wenn du von nordamerikanischem Raum sprichst, dann meinst du wahrscheinlich am ehesten die Vereinigten Staaten. Mhm. Ich nehme schon wahr, dass in den Vereinigten Staaten zum Beispiel die Bischofskonferenz tief gespalten ist. Also in das konservative Lager und in das liberale Lager. Wahrscheinlich können wir eher sprechen von einem traditionellen Lager und einem eher progressiven Lager. Da gibt es eine tiefe Spaltung. Und bei den Traditionellen, ja, ich sage es ein bisschen despektierlich, sind im Moment die Betonköpfe diejenigen, die die Oberhand haben. Und bei den Progressiven gibt es eine gewisse Offenheit, auch anderen Positionen gegenüber. Ich möchte allerdings auch sagen, dass ich den Eindruck habe, dass wer in den Vereinigten Staaten progressiv ist, für unseren Kulturbereich, also Deutschland, Westeuropa, immer noch knochenkonservativ ist. Das möchte ich eben einmal kurz eingeschoben haben. Mhm. Aber eine gewisse Offenheit, sich mit anderen Kulturräumen geistiger, geistlicher Art auseinanderzusetzen, die ist, glaube ich, dort eine Spur weit ausgeprägter.
Wie würdest du denn da aktuell den Islam einschätzen, also die muslimische Religion? Also die steht ja aktiv, gerade jetzt bei uns hier in der Region, im Vorwurf, radikalisierend zu sein, dass die Religion missbraucht wird für politische Zwecke. Wie würdest du das einschätzen?
Also so wenig wie es die katholische Kirche gibt, die alle im Gleichschritt marschieren, glaube ich auch, dass es nicht den Islam gibt, der im Gleichschritt marschiert. Wir haben allein schon den Unterschied zwischen Schiiten und Sunniten. Und in diesen beiden großen Strömungen gibt es weitere Verästelungen. Ich glaube, das ist nicht unbedingt an einer Religionsgemeinschaft festzumachen, sondern eher an einzelnen Köpfen, die eine Religionsgemeinschaft prägen. Und dann wird mit der Religion eher, ja, Politik gemacht, anstatt dass Theologie betrieben wird. Mhm. Ich glaube, dass dazwischen noch einmal ein ganz großer Unterschied besteht.
Das glaube ich auch. Das kann ich absolut teilen. Das sehe ich genauso.
Ich nehme schon auch wahr, dass diejenigen im Islam, die Theologie betreiben wollen, das auch können. Und diejenigen, die dann da halt eben ideologisch verhärtet sind, das halt eben nicht können. Also das nehme ich wahr. Es ist eine Frage des Charakters derjenigen Person, die dann da gegenüber sitzt und argumentiert oder halt eben nicht argumentiert. Und das Gleiche haben wir bei protestantischen Konfessionen, das haben wir in der katholischen Kirche, wir haben das im Hinduismus. Also es ist eine Frage des Charakters, der dort am Tisch sitzt und sich austauscht und nicht unbedingt per se einer Religionsgemeinschaft.
Ja, weil in dem Moment finde ich auch etwas Wertebasiertes, etwas Religionsverbindendes, da sollte ja der Schwerpunkt darauf gelegt werden, auf die Gemeinsamkeiten, auf die gemeinsame Ausrichtung und nicht auf das Trennende, auf das Spaltende. Und jede Form von Extremismus und jede Form von Fanatismus ist natürlich kontraproduktiv.
Genau, es macht Leben unmöglich.
Ja, auch und, miteinander.
Und das kann nicht im Sinne des Schöpfergottes sein, nach unserer Vorstellung. Also Leben muss möglich sein. Und nicht halt eben unmöglich. Das würde, glaube ich, wirklich der Wahrheit Gottes widersprechen, wenn das so nicht mehr gegeben ist. Also Gott ist derjenige, der ins Dasein setzt, die Schöpfung geschaffen hat. Also muss auch Leben, also Schöpfung, möglich sein.
An der Universität Osnabrück gibt es ja die Iman-Ausbildung. Also das heißt, das finde ich auch sehr spannend und sehr gut und auch sehr zielführend. Das finde ich einen super Beitrag, wo man sagen kann, das ist kulturfördernd, kulturstiftend, das schafft Verständigung, das überwindet Sprachbarrieren, Missverständnisse. Wäre das für dich so ein Weg, um zu sagen, unterschiedliche Religionen können sich auch in der Form aneinander angleichen?
Du meinst zum Beispiel in einer universitären Ausbildung?
Genau.
Wenn die Religionsgemeinschaft dazu in der Lage ist, eine universitäre Ausbildung auch nach westlichen Standards mitgestalten zu können, bedienen zu können, dann ist das sicherlich der Fall. Also ich halte eine Menge von einer universitären Ausbildung, also über mehrere Semester, Jahre sitzen Menschen an einem Tisch und tauschen sich im Grunde genommen aus. Im Rahmen einer Vorlesung, eines Seminars, wie auch immer, Lerngruppen etc. Also das ist mit Sicherheit durchaus förderlich.
Wobei da jetzt wieder dann etwas Kulturprägendes mit einer Rolle spielt bei dem, was du sagst. Wenn ich jetzt Papst Franziskus verstehe und wir auf die Religionen gehen, ist Gott dem ja vollkommen übergeordnet, also kulturell unabhängig.
Ja, das würde ich schon so sehen.
Ja, das würde ich auch so sehen.
Also wenn Gott der Universale ist, dann ist er überkulturell.
Richtig.
Überzeitlich, überörtlich.
Dann halten wir für heute mal fest, wir sind beide der Auffassung, die Aussage von Papst Franziskus, mit der können wir uns identifizieren, der können wir was abgewinnen und können eigentlich nur den Aufregern an die Hand geben, entspannt euch, es ist kein Angriff auf unsere Religion.
Genau, und betreibt Theologie und nicht Ideologie.
In dem Sinne, Jan, ich danke dir für das heutige Gespräch, auch aus aktuellem Anlass. Hinterlasst doch gerne mal eure Kommentare, wie ihr das seht. Ich bedanke mich bei dir, freue mich auf den nächsten Podcast.
Bis dann.
Ciao.
Das war Medienapostel, der vertikale Podcast mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach. Du willst keine neue Folge verpassen? Dann abonniere uns jetzt. Bis zum nächsten Mal. Stay on the Rock.